Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, macht Geld glücklich. Als mein Patenkind konfirmiert wurde, habe ich eine kleine Ansprache gehalten und ich habe gesagt, wer noch nie mit Freude und Lust geshoppt hat, der weiß auch nicht, dass Geld richtig glücklich machen kann. Sie fühlte sich verstanden. Ja, wir dürfen auch die Möglichkeiten, die uns Geld gibt, genießen. Das ist ja auch ein Stück von Dankbarkeit. Geld, ja, Zachäus hatte viel davon. Er wird als reich beschrieben. Und zugleich, so haben wir das gerade gehört, wird er zu den Verlorenen gezählt, zu denen Jesus sich gesandt fühlt. Was ist seine Geschichte? Die Fantasie hat hier ein ziemlich freies Feld, denn die Eckdaten lassen viel Raum für psychologische Kombinationen. Zachäus ist klein, von Wuchs, vielleicht ein Gehänselter, der sich danach sehnt, ernst genommen zu werden. Man kann die Person des Zachäus auch so deuten, er ist weder noch besonders böse, noch besonders geldgierig, sondern nicht unwesentlich geprägt durch die Gesellschaft. Wie sehr wir durch unsere Sozialisation geprägt werden, das zeigen alle Studien. Und vielleicht war Ohnmacht so ein Gefühl, das Zachäus gut kannte. In all der angestauten Enttäuschung über seine Ohnmacht leiht er sich gewissermaßen Macht aus. Darum sucht er die Nähe zu den Römern. Jetzt trägt er eine Uniform und an seiner Mütze prangt das Konterfei des Kaisers. Das ist ein Symbol von Macht. Jene, die ihn bis dahin verlacht haben, müssen nun zu ihm ins Zollhaus treten und sie müssen, ob sie wollen oder nicht, zuhören, wenn er redet. Sonst heißt es zahlen. Er ist Oberzöllner, einer der mächtigsten Männer der Stadt. An ihm führt im wahrsten Sinne des Wortes kein Weg vorbei. Und zugleich gilt er, so sagt unser Text, als Sünder, weil er mit den heidnischen Römern zusammenarbeitet, in ihrem Auftrag und unter ihrem Schutz. Sein Reichtum macht andere Menschen vermutlich wütend und sicherlich auch neidisch. Und ihn offenbar nicht glücklich. Er sehnt sich nach einem Erlöser so sehr, dass er sich der Lächerlichkeit preisgibt. Es ist eine Geschichte mit ganz persönlichen Zügen. Und wo stehen wir? Sind wir reich? Das kommt auf die Perspektive an. Im Weltmaßstab gehören wir allesamt zu den 10% der Reichen. Und auch hierzulande sind wir sicherlich nicht zu den Ärmsten zu zählen. Und führt das auch zur Zufriedenheit? Darum geht's ja bei Zachäus. Er ist mit seinem Geld nicht zufrieden. Immerhin sagen 94% der Deutschen, dass sie mit dem Leben, das sie führen, sehr zufrieden sind oder ziemlich zufrieden sind. Diese Umfragen werden immer wieder gemacht und über die Jahre hinweg hat sich an diesem hohen Zufriedenheitsgrad wenig geändert. Ich war über diese Zahl etwas erstaunt, zumal ich den Eindruck gewinne, je länger uns das Virus im Griff hat, je unzufriedener werden Menschen mit den Einschränkungen. Und das ist ja auch verständlich. Aber es sind nur in Anführungsstrichen circa 40 bis 50.000, die da in Berlin demonstrieren und wir sind eine Bevölkerung von 84 Millionen. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen fügt sich ohne Gezeter in die Corona-Maßnahmen. Und dann gibt's da ja zugleich Menschen, die durch Vergleiche mit anderen Lebensumständen dankbar werden über ihre jetzige Lebenssituation. Dazu berichtet uns eine junge Journalistin in diesen Tagen von einem Briefwechsel mit einem Bekannten, der in der 5-Millionen-Stadt Melbourne in Australien lebt. Die Stadt befindet sich seit Anfang August bis zum heutigen Tag zum zweiten Mal in einer Lockdown-Situation. Olli, so heißt ihr Bekannter, kann tagsüber nur eine Stunde das Haus verlassen. Er darf im Umkreis von 5 Kilometern einkaufen. Von 8 Uhr abends bis morgens früh um 5 gilt eine strikte Ausgangssperre. Die Maßnahmen dauern mindestens bis heute. Olli, so heißt ihr Bekannter, ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Viel von der Welt zeigen konnte er seiner kleinen Tochter bisher nicht. So langsam bin ich etwas müde vom Coronavirus, schrieb er, aber ich will nicht klagen. Mir geht es gut und ich versuche, gesund zu bleiben. Wie ist die Lage bei dir in Deutschland? Und unsere Journalistin schreibt, es war mir fast ein wenig unangenehm, ihm zu erzählen, dass ich gerade aus dem Urlaub wiederkomme. Zwar war ich nur in Deutschland unterwegs, das nur in Anführungsstrichen, aber im Gegensatz zu ihm habe ich die Freiheit gehabt, ins Ausland zu reisen, wenn ich das gewollt hätte. Und den ganzen Tag lang kann ich mich frei bewegen. Habt ihr das gut, sagt er. Und dann sieht sie im Fernsehen eine absurde Szene, die zeigt, wie weit unsere Realitäten auseinandergehen. Zuerst eine mit Corona infizierte Frau, die in einem afrikanischen Slum lebt und tapfer mit Mundschutz die Gemeinschaftstoilette in einer kleinen Holzhütte aufsucht. Anschließend strahlt der Sender Aufnahmen von der Demonstration in Berlin Anfang August aus, auf der Neonazis mit Reichsflaggen marschierten und Verschwörungstheoretiker gegen ein Stück Stoff protestieren, also gegen die Maskenpflicht. Angesichts dieser Bilder fragt sie sich, geht es uns eigentlich zu gut? Hätten noch mehr Menschen sterben müssen, sind mehr als 9000 Tote nicht genug, um den Ernst der Lage zu erkennen. Diese Journalistin will uns verdeutlichen, wie gut Deutschland während der Pandemie wegkommt. Wir dürfen in Restaurants essen, in Kinos gehen, Freunde treffen, reisen. Alles, was wir dabei tun müssen, ist eine Maske tragen und Abstand halten. Dem einen oder anderen würde es gut tun, mal seinen Blick auf andere Länder zu richten, um sich der eigenen Privilegien wieder bewusst zu werden. Und sie verharmlost auch nichts und schreibt, natürlich erfahren viele Menschen auch hierzulande Leid durch Corona. Allen voran die Erkrankten. Mir nahestehende Menschen haben ihre Jobs verloren, arbeiten seit Monaten in Kurzarbeit und kratzen mühsam ihr Geld zusammen, um die Miete zu bezahlen. Dann fühle ich mich, als lebe ich auf einer Insel der Glückseligkeit. Ich darf in Vollzeit arbeiten, im Büro sitzen. Meine Lieben sind gesund. Wenn man so ein großes Glück hat, sollte man einfach mal dankbar sein. Ja, einfach mal dankbar sein. Also wozu führen Vergleiche? Zuweilen zu der Erkenntnis, wie gut es uns vergleichsweise geht und damit hin zu einer tiefen Dankbarkeit, wie bei dieser jungen Journalistin. Unser Wochenspruch sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist Lob, das ist Dankbarkeit pur. Und bei Zachäus? Vielleicht waren durch Vergleiche Menschen neidisch auf seinen Reichtum. Zachäus war meines Erachtens in seiner Erkenntnis viel weiter. Reichtum bedeutete ihm schon lange nicht mehr alles. Er hatte längst bemerkt, wie sehr die Position des Oberzöllners und sein Reichtum ihn von seinen Mitmenschen trennte. Er hatte längst bemerkt, wie sehr ihn das Geld beherrscht hat und wie sehr es ihn verbogen und innerlich krank gemacht hat. In biblischer Sprache ausgedrückt, wie sehr er verloren war. Er hat den Ausschluss aus der Synagoge in Kauf genommen und ist zwischen alle Fronten geraten. Wann verkauft man eigentlich seine Seele? Wo fängt das an? Bei der Steuererklärung? Beim unfairen Kampf um Karriere und Aufträge, beim Ausloten Ökonomie gegen Menschenrechte und bei mir, ja, ich bin in meinem Verhalten widersprüchlich. Denn längst weiß ich, unter welchen Bedingungen die günstigen Textilien hergestellt werden oder unter welchen Bedingungen Tiere leben, deren Fleisch beim Discounter angeboten wird. Das Bewusstsein für unseren Widerspruch wächst. Zum einen möglichst günstig einkaufen, zum anderen ein Ende der grausamen Massentierhaltung. In diesen Tagen startet die Zukunftskommission Landwirtschaft. Preise und Tierwohl ist eine der drei Schwerpunkte. Und man kann dieser Kommission nur wünschen, dass sie einen Ausgleich findet zwischen einer wirtschaftlich auskömmlichen Landwirtschaft und auch der Bereitschaft, Preise zu zahlen, die diese Erträge in der Landwirtschaft ermöglichen und zugleich das Tierwohl beachten. Zachäus war uns vielleicht einen Schritt voraus. Er hatte schon umgedacht und bemerkt, dass ihm etwas fehlt, um mit sich und Gott im Reinen zu sein. Er wird seines Reichtums nicht mehr froh. Und was machen wir, was mache ich mit meinem Konsumverhalten? Ich bin davon überzeugt, dass auch meine Generation noch lernfähig ist. Im Umfeld der Generation meiner Kinder treffe ich sehr viele, die viel bewusster konsumieren. Und dann kommt Jesus bei Zachäus vorbei. Er wird von dieser Begegnung nicht überfallen. Immerhin läuft er ja dem entgegen, dem er begegnen will, und steigt auf einen Baum, wird also aktiv. Ist es bloße Neugier? Jesus spricht ihn an, und Zachäus merkt, hier spricht Jesus mit ihm als Menschen und sieht ihn als verletzlich, innerlich zerrissen und unglücklich, so voll unbefriedigter Sehnsüchte und Hoffnungen. Ein Mann, der seine Seele wiederfinden möchte und nicht weiß, wie er das anstellen soll. Auf einmal war Zachäus ein anderer Mensch, einfach ein Kind Gottes, ein geliebtes Wesen, ohne all den Ballast der gesellschaftlichen Konvention und Rollenverteilung. Und diese Begegnung mit Jesus verändert ihn. Er gehört nicht zu denen, die alles stehen lassen und Jesus nachfolgen. Das gibt es auch, aber hier ist es anders. Er bleibt Zöllner, er bleibt in Jericho. Aber sein Verhältnis zum Geld wird anders. Es klingt ein bisschen überschwänglich, wenn er sagt, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich betrogen habe, dem will ich es vierfach ersetzen. Wie funktioniert das? Von einem reichen Jüngling verlangt Jesus einmal, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Sozusagen eine Radikalkur. Von Zachäus verlangt er das nicht. Aber immerhin, wer sich lösen kann, der wird nicht mehr beherrscht. Wovon wollen wir uns lösen? Das wird uns Jesus zeigen, wenn wir mit ihm auf unser Leben schauen. Ist es unser Konsumverhalten? Sind es übertriebene Ängste, mangelndes Selbstbewusstsein, überzogenes Anerkennungsbedürfnis? Weil Jesus uns liebevoll anschaut, können wir uns diesen Fragen stellen. Und dann gilt eben auch uns, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Sein Heil besteht darin, dass wir wieder mit uns und Gott im Reinen sind. Wir dürfen wissen, wir gehören wieder ganz zu Gott, und dieses Bewusstsein macht uns heil. Das ist das Heil, dem das Haus des Zachäus und uns widerfahren ist. Wert und Würde, sagt uns der Glaube, kommen auf uns zu. Wir nehmen sie uns nicht. Sie gehören immer schon zu uns von Anfang an. Und das zeigt Jesus dem Zachäus im Bild der Söhne Abrahams. Vom Gespräch des Zachäus mit Jesus wissen wir nichts. Und ich spekuliere deshalb einmal. Siehst du, sagt Jesus, jene, mit denen du dich so streitest und die du betrogen hast, Zachäus, das sind alles Abrahams Kinder. Auch du bist ein Sohn Abrahams. Auch dir gehört diese Quelle der Kraft. Auch dir gehört dieser Rückhalt, ein Kind Gottes zu sein. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das Zugesprochene zählt. Nicht nur bei den Abrahamssöhnen. Diese Zusagen der Bibel sind es doch, die auch uns als Christinnen und Christen tragen. Zu wissen, dass wir ein Kind Gottes sind, das richtet uns auf und das verleiht uns Würde und eine unverletzbare Identität. In dieser Gewissheit stärke uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.